Heute gibt es mal eine sehr persönliche Folge. Martin nimmt uns mit hinter die Kulissen des Projektmanagements der Euro 2024. Wer jetzt denkt, uninteressant für meinen Verein, ja, der liegt falsch. Denn wir schauen uns einmal die Learnings an, die du dann auch bei dir im Verein übertragen kannst. Vom Großsport-Event auf die kleine Vereinswelt quasi. Bleib also dran für diesen exklusiven Content und den Blick hinter die Kulissen. Weiter geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen-Podcast. Dein Podcast, wo es um alle Themen rund um deinen Verein geht. Ja, und rund ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort. Heute dreht sich schließlich alles nochmal rund um die inzwischen beendete Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Aber bevor du denkst, noch so eine Analyse, ein paar Wochen zu spät vielleicht? Wir wollen das Ganze mal in einem ganz anderen Kontext betrachten. Deine beiden Hosts waren schließlich selbst Teil der Europameisterschaft, Martin seit 2,5 Jahren in der Funktion als Finanzmanager und ich als Volunteer. Deswegen haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wie du vielleicht schon gesehen hast, haben wir heute zur Überraschung mal 2 Episoden rausgebracht.
Genau, so sieht's aus. Und die erste, die du also gerade hörst, ja, da geht es um meine Schlüsselmomente. Man könnte auch so ein bisschen sagen, meine Aha-Momente. Also die ich während des gesamten Turniers so gesammelt habe. Wir sprechen also heute im Wesentlichen über das Thema Projektmanagement. Dieses ordnen wir dann allerdings natürlich in den Vereinskontext ein, damit du auch etwas persönlich mitnehmen kannst und es nicht nur so ein allgemeines Geblabber ist hier. Im zweiten Teil, also im sogenannten Nachgespräch, besprechen wir dann alles, was uns noch so durch den Kopf geht, rund um das Thema Fußball-EM, beziehungsweise vielleicht auch allgemein Großsport-Events oder auch Spitzensport. Das ist dann vielleicht ein bisschen außerhalb des Vereinskontexts, trotzdem könnte es durchaus interessant sein, weil wir wissen ja selber noch nicht genau, worüber wir sprechen werden. Das ist dann so ein bisschen auch für mich und Pascal natürlich persönlich so eine Erinnerung, die wir uns selber schaffen wollen. Denn diese Folge hören wir uns dann vielleicht in ein paar Jahren selber mal an und denken so, ach ja, genau, so war das damals, stimmt. Und an diesen Erinnerungen, die wir jetzt dann aufnehmen, wollen wir dich dann natürlich auch teilhaben lassen. Du kannst also selber entscheiden, ob du jetzt nur die klassische Vereinsfolge, also so normalen Kontext hören willst, oder ob du auch noch im Nachgang den zweiten Teil einschalten möchtest und dabei sein willst. Deswegen auf jeden Fall die Aufteilung in 2 Folgen.
Genau, und jetzt im ersten Teil kümmern wir uns natürlich erst um die Schlüsselmomente von Martin, beziehungsweise Martins Momente bei der Euro, welche dann irgendwie auch dir im Verein helfen können und sollen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie man eine solche große Veranstaltung, welche auch dann ja durchaus stark kommerzialisiert und professionalisiert ist, runterbrechen kann. Und ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, das eine oder andere auch nochmal nachzufragen oder auch aus meiner Perspektive mal einzuordnen, weil wie gesagt, ich war ja auch selber mit dabei und habe so ein paar Dinge auch gesehen. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht, um das Ganze einmal einzuleiten. Von daher, Martin, erklär uns doch bitte einmal, was ist die Euro inzwischen so für dich? Immer noch so ein einmonatiges Fußballturnier, was man vielleicht mit Freunden beim Public Viewing genießen kann, im Biergarten oder irgendwie zu Hause? Oder ist es mittlerweile aus deiner Perspektive ganz anders geworden?
Ja, ich würde mal sagen, also die Freunde sind auf jeden Fall diesmal ein bisschen kurz gekommen, vor allem in den letzten 6 Monaten. Aber ich muss zugeben, ich habe auch ein paar Spiele live im Stadion gesehen. Aber bei Weitem halt nicht alles. Ich denke mal, da können wir vielleicht im Nachgespräch auch nochmal drauf eingehen. Das ist vielleicht nicht im ersten Moment so interessant jetzt für die Zuhörer. Aber wenn du natürlich die Frage stellst, wie sehe ich das eigentlich, dann reden wir natürlich hier vor allem über eine Projektmanagement-Brille inzwischen. Weil man muss sehen, das sind quasi über 50 verschiedene Einzelprojekte gewesen, die am Ende in dieses Turnier ineinander greifen mussten und an einem bestimmten Tag so fertig sein mussten, um ein Event abzuliefern. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, auch wenn man natürlich im kleineren Maßstab da denken muss, bei Vereinen ist es ganz ähnlich. Also wenn ich einen Marathon mache oder ähnliches, auch da gibt es verschiedene Teilprojekte, wenn man das vielleicht auch nicht da so sieht. Und das ist dann auch vielleicht schon mein erstes Learning. Einmal so ein Ding erstmal gemacht zu haben, reicht aus meiner Sicht nicht aus, um ein ganzes Projekt komplett zu verstehen. Also vielleicht mal zum Hintergrund, damit man es so ein bisschen einschätzen kann. Also ich war bei den wöchentlichen Meetings immer dabei, wo quasi aus den verschiedenen Abteilungen über die Fortschritte berichtet wurde, zumindest aus denen in Deutschland. Ein Teil der Projekte wurde auch aus der Schweiz gesteuert, da gab es dann aber auch regelmäßig Updates. Und wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, also nur diese Updates zu hören, das heißt noch lange nicht, dass man alles versteht, weil man hat einfach nicht über alles Hintergrundwissen und das entsteht halt erst im Laufe eines Turniers. Und wenn man selber in diesen Teilprojekten auch arbeitet oder beziehungsweise mitarbeitet oder unterstützt. Oh. Und dafür braucht man aus meiner Sicht mehr als ein Turnier. Also wenn man jedes Mal mehr mitnimmt und dann immer wieder diese neuen Aha-Effekte hat, bringt das halt allen wirklich voran. Vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel plakativ. Wir hatten ein Projekt, das heißt Ceremony. Das sind also die Personen, die quasi bei den Spielen immer diese Fahnen aufs Feld getragen haben. Also einfacher zu verstehen ist dieses Projekt definitiv, denke ich. Also jeder kann sich was drunter vorstellen. Wenn ich jetzt mal ein anderes Projekt nehme, nämlich das Thema Broadcasting, da dreht sich also alles um die TV-Produktion oder auch um das Verlegen von Kabeln. Ich würde mir zu 0% anmaßen, da auch nur irgendwie mitreden zu können, auch wenn ich das grundsätzlich super, super spannend finde.
Naja, da kann man ja fast von Glück reden, dass die meisten Breitensportvereine gar nicht so mit Broadcasting und Technik zu tun haben und dementsprechend nichts mit einer internationalen Übertragung, wo dann, ja weiß ich gar nicht, 1 Milliarde vielleicht zu gucken oder so am Ende, also der andere Einschaltquoten bei uns im Breitensport.
Ja, ja, aber ich glaube, die Vereine würden sich natürlich freuen, wenn sie 1 Milliarde Zuschauer hätten, da muss man auch ganz klar sagen. Nein, aber nehmen wir mal ein anderes Thema, vielleicht auch für den Verein schon interessant sein, nämlich das Thema Akkreditierung. Also, welche Person hat eigentlich wohin Zugang? Kannst du dich vielleicht noch so erinnern, Rennsteiglauf, da hatten wir ja auch spezielle Akkreditierung zum Beispiel. Genau, und wenn man sich jetzt mal überlegt, ein Verein kann das natürlich machen, händisch zum Beispiel. Man kann sagen, hier, ich habe hier diese Karte und du musst die jetzt vorzeigen. Man könnte aber ja auch zunehmend über eine technische Lösung nachdenken, zum Beispiel über einen QR-Code. So, dafür braucht man dann ein gewisses technisches Verständnis. Das macht das erstmal in der Erstellung des Projekts natürlich komplizierter, aber viel, viel einfacher am Ende der Durchführung wahrscheinlich. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, das ist durchaus auch für den Verein relevant und das ist ein Teilprojekt auch der Euro, natürlich in viel größerem Maßstab. Was ich einfach nur feststellen möchte, einfach für die Vereine ist, wenn ihr ein Event neu plant, versucht es einfach möglichst einfach am Anfang aufzusetzen und vielleicht im ersten Anlauf auch ein paar Sonderbonbons, die gerne jemand haben möchte, vielleicht erstmal wegzulassen. Denn umso komplexer so ein Projekt einfach wird, umso mehr Fehler macht man auch und so viel mehr Abstimmungsschwierigkeiten können entstehen. Und wenn dann am Ende Schlüsselelemente nicht funktionieren, ist es halt doof. Also das ist das eine. Und das andere ist, wenn ihr selber als Person neu in ein Event einsteigt, also wo ihr einfach ehrenamtlich vorher noch nicht mitgearbeitet habt oder vielleicht sogar Teilzeit, keine Ahnung, dann lasst euch erst einmal in eine Rolle einteilen, wo ihr keine Führungsaufgaben habt. Weil ihr dann viel besser im Ablauf seid und seht, was gut funktioniert, was nicht während des Events, daraus lernen könnt. Und dann könnt ihr im nächsten Jahr ja nochmal neu angreifen und auch da Sachen einfach besser machen. Und was ihr von der Pike halt gelernt habt und gesehen habt. Natürlich auch nur, wenn es geht und wenn ihr das natürlich wollt.
Okay, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Perspektive Verein auf jeden Fall. Auch die Menschen, die dazukommen zu einer Veranstaltung. Vielleicht hast du das Große und Ganze im Blick, aber die anderen gucken nur durchs Schlüsselloch auf so ein Event. Das heißt, die verstehen noch nicht alles, die sehen noch nicht alles. Gibt den Menschen also auch den Raum dazu, sowas über Erfahrung aufzubauen und da einfach so ein bisschen das von Jahr zu Jahr weiterzuentwickeln. Ist richtig, oder?
Ja, so kann man das gut ausdrücken.
Okay, perfekt. Weil du hast nämlich auch gerade schon gesprochen über das Projektmanagement. Und das darf man jetzt nicht vergleichen, logischerweise. Ne? Du hast 50 Projekte gesagt. Das ist natürlich eine unglaubliche Anzahl und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr komplex ist, mit diesen ganzen Menschen zusammenzuarbeiten. Und bei so einer Europameisterschaft mit 10 Städten, 10 Stadien und allem, was dazugehört, ihr habt 3 bis 4 Jahre vorher schon angefangen, das Ganze zu planen und zu arbeiten. Also zum Teil. Ne? Du bist 2,5 Jahre dabei gewesen. In diesem Zeitraum, 3 bis 4 Jahre seit der Vergabe nach Deutschland, sind natürlich sehr, sehr viele Personen involviert gewesen. Das heißt, sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch Fehler zu machen, sich zu verzetteln oder irgendwie auch was falsch zu planen oder irgendwie, ja, ins Leere zu laufen, sag ich mal. Die Euro hat stattgefunden am Ende. Es gab ein Finale, Spanien hat gewonnen und es hat anscheinend funktioniert. Das heißt, auch das Projektmanagement hat funktioniert. Wahrscheinlich gab es 1 Million Stories von Singen, die nicht so gelaufen sind, wie sie geplant waren, die aber auch keiner mitbekommen hat vielleicht, also auf den ersten Blick. Es wäre vielleicht mal schön, nicht wenn du uns diese kleinen Fuck-Up-Stories mitgibst, sondern erstmal ein bisschen erzählst, wie das Projektmanagement eigentlich organisiert war. Und auch da wieder, was kann man als Verein daraus lernen, wenn man das im kleinen Maßstab umsetzen möchte?
Das ist erstmal sehr nett, dass du jetzt mich nicht in die Bedrohung bringst, dass ich die Fuck-Up-Stories, wie du es gerade schön gesagt hast, präsentieren muss. Genau, also gehen wir mal, glaube ich, zur Vereinsseite einfach rüber. Also wie gesagt, hast du schon gesagt, nicht das ganz große Rad drehen am Anfang, sondern wirklich versuchen, Vereine zu vereinfachen und dann kann man ja, sag ich mal, mit weiteren Fragen auch noch auf Details eingehen. Grundsätzlich erstmal gibt es ja aus meiner Sicht zumindest vier Schlüsselelemente. Das ist einmal das Thema, das hast du auch gerade schon angedeutet, ein bisschen Kommunikation und Abstimmung. Dann gibt es das Thema Dokumentation, dann Meilensteine und Zeitmanagement und vor allem ganz wichtig auch das Thema Entscheidung treffen. Ich würde jetzt mal auf so ein paar Sachen eingehen wollen, einfach damit die Zuhörerinnen auch da was verstehen, worum es eigentlich geht. Wir haben ja in der Folge 2 des Podcasts, also wer schon lange zuhört, der kann sich vielleicht noch erinnern, da haben wir sowas besprochen, das ist die Scrum-Methode. Ich weiß nicht, Pascal, ob du dich da noch dran erinnerst.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Sehr gut, also muss ich dich nämlich nochmal tiefer einführen, das freut mich. Ich hoffe, die jetzt bei den Zuhörern versuche ich es jetzt auch nicht, aber grundsätzlich war es halt eine agile Projektmanagement-Methode an der Stelle. Und ich würde sagen, wir haben uns auf jeden Fall während der Euro an Elementen daran bedient, weswegen auch diese vier Schlüsselelemente einfach wichtig sind an der Stelle. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Kommunikation und Abstimmung schauen, dann ist es so, man kann grundsätzlich so ein eigenes Teilprojekt, also ich nenne ein Teilprojekt, das ist bei mir im Prinzip das Gesamtprojekt Euro und ich sage mal, Zeremonie ist zum Beispiel ein Teilprojekt. Das kann man bei so einer Veranstaltung nur sinnvoll entwickeln, wenn man auch weiß, was das andere Projekt von einem benötigt. Aber auch die Information, was das eigene Projekt von einem selber benötigt, braucht man natürlich auch an der Stelle. Und da ist es natürlich super wichtig zu kommunizieren einfach an der Stelle. So, machen wir jetzt ein Beispiel. Wir haben ja gerade Akkreditation, habe ich schon gesagt gehabt. Und jetzt nehmen wir noch das Thema Stewards, also Sicherheit dazu. Das ist, also ich sag mal so, wenn die Akkreditierung nicht funktioniert und ich keine Stewards ins Stadion bekomme, habe ich ein Sicherheitsproblem. Gleichzeitig muss aber Akkreditierung natürlich auch wissen, wie viele Stewards kommen dann überhaupt zu einem Event, um sie reinzulassen. Also das ist ein kleiner Aspekt, aber dieser ist schon mega wichtig und da reden wir nur von zwei Teilprojekten. So, und dafür ist eine konstante Kommunikation einfach, die dauerhaft, also in einem Projekt ist einfach wichtig. Also es darf auch keine großen Unterbrechungen geben, sondern es muss immer wieder abgestimmt werden. Also gibt es eine Änderung im Projekt, dann hat das also gegebenenfalls einen gewissen Einfluss auf andere Projekte und diese können dann darauf reagieren, wenn sie halt informiert darüber sind. So, dafür ist die regelmäßige Abstimmung dann wichtig. Genau, und die Leitung des einzelnen Projekts, also sage ich mal, eine Leitungsperson, Abteilungsleiter oder Vorstand zum Beispiel im Verein, sind halt einfach notwendig und müssen da involviert sein an der Stelle. Das könnt ihr euch überlegen, wie das bei euch in der Arbeitsverteilung einfach aussieht, ob ihr das aus dem Vorstand heraus gemanagt kriegt oder ob ihr sagt, ihr wollt eine Person halt für dieses Event direkt als Ansprechpartner haben. Ja, und wenn ich dann einfach sagen kann, die größte Anzahl an Herausforderungen im Projektmanagement sind definitiv dadurch entstanden, auch bei der Euro, aus meiner Sicht zumindest, dass vergessen wurde, ausreichend zu kommunizieren.
Ja, kommunizieren ist natürlich super wichtig, aber ich möchte nochmal einmal den Aspekt, den Transfer schaffen, ne, um das zu veranschaulichen. Du hast jetzt gesprochen über die verschiedenen Kommunikationswege und dass sie miteinander sprechen müssen. Ich bleibe gerne nochmal in dem Volkslaufbeispiel, was du eben gebracht hast. Wenn ich mir jetzt überlege, ich kriege da ja auch genauso verschiedene Stationen hin. Ne? Ich habe die Helfer, die irgendwo im Nirgendwo quasi stehen, vielleicht weil mein Wendepunkt da irgendwo ist. Dann habe ich aber eine Zielverpflegung und ich sage natürlich meinen Helfern am Ende, helft ihr irgendwie und kommt zur Zielverpflegung. Ich muss aber natürlich, das hast du jetzt gerade wunderbar beschrieben, wenn ein Zahnrädchen nicht funktioniert in der Kommunikation, habe ich ein großes Problem. Mal angenommen, ich sage den Helfern, um 18 Uhr treffen wir uns dort und dann ist das Ding abgebaut schon. Das wäre blöd, dann ist die Ablaufplanung nicht gut gewesen.
Ja.
Ja? Also das ist das, glaube ich, was du meintest mit diesem Transfer auf die kleineren Veranstaltungen. Also ich muss irgendwie gucken, dass die Schnittstellen funktionieren. Genauso, wenn ich irgendwie VIP-Gäste oder sowas habe bei so einem Lauf, sprich der Bürgermeister ist irgendwie mit vor Ort oder, keine Ahnung, irgendein lokaler Sponsor. Auch den Leuten, ich muss irgendwie eine Art VIP-Liste, Zugangsliste oder sonst irgendwas haben, wenn man die Leute nicht kennt, jetzt auf den ersten Blick. Also der Bürgermeister ist hoffentlich so bekannt, dass den jeder Helfer auch erkennt, im besten Fall. Die Bürgermeisterin, je nachdem. Aber wenn die nicht in das Zelt reingelassen werden, weil du stehst hier nicht auf der Liste, das ist ganz, ganz blöd. Ne? Also deswegen ein guter Punkt, dass man hier miteinander sprechen muss. Und miteinander sprechen ist ganz gut. Ihr habt, glaube ich, verschiedene Kommunikationskanäle gehabt, hast du mal erzählt.
Ja.
Erzähl doch mal, wo da die Schwierigkeiten vielleicht lagen.
Ja, was denkst du denn, wie viele Kommunikationskanäle wir hatten?
Also ich kann mir aus dem Arbeitskontext auf jeden Fall vorstellen, ihr hattet bestimmt ein Handy, also eine Telefonnummer, eine E-Mail. Habt ihr vielleicht Teams oder Slack oder sowas benutzt?
Ja.
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Ja, also schon ziemlich gut. Allein bei MS Teams hatten wir drei verschiedene Channels aufgebaut. Also das war ja quasi so die zentralen Nachrichten, die reinkamen. Also einmal aus der Schweiz, einmal aus Frankfurt selber und einmal aus dem, ich weiß nicht mehr, HQ oder so. Also es war immer gemixt, man musste immer so unterschiedlich durchgehen, um zu wissen, wo eigentlich genau was steht. Und ja, und das war gar nicht so einfach, weil da waren durchaus sehr wichtige Nachrichten da, aber gleichzeitig waren dann auch Fotos von Kuchen in der Küche. Es gibt ja Kuchen in der Küche, bitte bedient euch. So, das kommt jetzt auf die Anzahl natürlich eurer Kuchentransfers an, bei euch im Büro, im Verein, wenn ihr sowas nutzt, aber bei uns war es definitiv manchmal tödlich, weil wirklich wichtige Informationen einfach dadurch von dieser Kuchenstory dann überdeckt wurden oder von irgendwas anderem zu essen. Ja, also da war ich auf jeden Fall nicht so der Fan von. Dann hatten wir natürlich noch MS Teams als Chat natürlich. Wir hatten SharePoint, was wir ja auch im Podcast schon häufiger besprochen haben, für die diversen Daten quasi, um sie live zu aktualisieren. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass alle in denselben Dateien arbeiten. Wir haben wahnsinnig viel in Präsentationen einfach gearbeitet, weil jedes Projekt quasi immer wieder die Stände auch über Präsentationen darstellen musste. Wir hatten ein eigenes Projektmanagement-Tool, da habe ich jetzt nicht so viel mitgearbeitet. Das heißt, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ein bisschen kann ich noch, aber sag mal so, es ist jetzt nicht mein Favorite gewesen oder das, wo ich am meisten drin gearbeitet habe. Wir hatten ein E-Learning-Portal, wo wir selber Inhalte bei uns in der Abteilung hochgeladen haben, wo ich weiß, wie wenig Leute sich das angeguckt haben. Also auch das ist schwierig, Leute da zu überzeugen. Wir hatten Onboardings, Telefonate, hast du schon gesagt gehabt. Und natürlich das Wichtigste, Pascal, was ist das? Was habe ich noch vergessen? Was ist das Element, wo bei dir die meisten Informationen auf Arbeit reinkommen?
E-Mails natürlich.
Ja, genau.
Also wer keine 50 E-Mails am Tag kriegt, der macht irgendwas falsch in der Büro-Berufswelt irgendwie. Ja,
vor allem 25 Informations-E-Mails, weil irgendwelche Systeme irgendwas geupdatet haben. Das ist hervorragend. Also ihr
Newsletter
seht schon,
nicht zu vergessen.
Newsletter, den habe ich zum Glück nicht. Sehr gut. Ja, also ihr merkt schon, aber es war ein ganz schöner Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich fand zu viele Kommunikationskanäle, deswegen dringendste Empfehlung von meiner Seite. Versucht es zu reduzieren, es war definitiv zu viel. Es gibt natürlich auch noch private WhatsApp-Kanäle, auch die gibt es natürlich noch, aber die sehe ich jetzt mal nicht im dienstlichen Kontext. Genau, so, und jetzt, um euch das nur mal zu verdeutlichen, also stell uns den Pascal jetzt mal vor. Pascal kommt jetzt hierher und hat keine Ahnung welche Aufgabe möchtest du nehmen, wo du so 5-6 Monate arbeitest bei uns? Was würde dir einfallen am Venue, also am Stadion?
Ich mach Sicherheit. Da kann ich ganz entspannt ein bisschen rumstehen mit meinen Bros und gucken, wer reinkommt und wer nicht. So ein bisschen Türsteher-Style, glaube ich, passt gut.
Okay, also dann, also du wirst jetzt, das wäre jetzt bei uns die Position gewesen, Venue Security Manager, nehme ich dich jetzt mal, also quasi schon Leitungsfunktion. Das heißt, du wärst verantwortlich dafür gewesen, quasi die endgültigen sogenannten Dot-Plans bei uns, das sind quasi die Besetzungspläne der Stewards umzusetzen und das mit den Security Companies zu organisieren. So im Wesentlichen wäre das so, das also gibt es noch mehr, aber das wäre so ein übliches Aufgabenfeld. Das heißt, du müsstest wissen, wo findest du zum Beispiel die Daten. Du müsstest trotzdem wissen, wie du vielleicht Reisekosten einreichst. Du musst die allgemeinen Policies kennen und so weiter. Und du bist vielleicht nur 5 oder 6 Monate halt dann da. Ja, dann fühlst du dich halt wie? Fühlst du dich da abgeholt?
Kommt drauf an. Also du hast jetzt gerade geschrieben, wie viele Kanäle es gibt. Ich bin da vielleicht ein bisschen lost, weil ich gar nicht alle Informationen finde. Und das ist ja eine sehr sensible Aufgabe. Also wenn ich einen Fehler mache, dann ist das eventuell ein Problem am Ende bei der Stadionsicherheit, was man auch nicht ganz vernachlässigen darf bei so einem Großevent.
Ja, also ihr merkt schon, also jetzt nur als Verein, jetzt stellt euch mal vor, der Pascal wäre jetzt für die Sicherheit quasi bei eurem Event als Chefverantwortlicher würde so kommunizieren. Ihr könnt euch vorstellen, dass irgendwas verloren geht. Also das meine ich halt damit, sauber in den Kommunikationswegen sein, das hilft auf jeden Fall.
Das ist ja im Verein auch manchmal ein bisschen einfacher, ne? Weil natürlich die Komplexität von so einer Europameisterschaft nicht da ist. Du hast gerade über WhatsApp-Gruppen gesprochen, die sind halt im Verein tatsächlich sehr, sehr gängig und auch teilweise echt praktisch. Man muss halt gucken, dass es nicht 5 verschiedene Gruppen vielleicht gibt und man ist in allen drin und dann postet man mal in die Gruppe das rein, was eigentlich in eine andere Gruppe reingehört und so. Also auch da genau, ein bisschen gucken, dass man das schlank hält, einfach und wie gesagt, Kommunikation immer wichtig, man kann eigentlich nicht zu viel machen, man darf nur nicht zu wenig machen und das Wissen so exklusiv halten, weil ansonsten habt ihr halt irgendwann genau das Problem, dass Menschen gar nicht wissen, was passiert eigentlich und vielleicht habt ihr doch einen Plan dafür gehabt. Das ist also nochmal ein kleines Takeaway davon. Du hast aber ja auch gesagt, die verschiedenen Kommunikationskanäle spielen eigentlich auch was anderes rein. Wir hatten gerade gesagt, die Europameisterschaft findet ja alle 4 Jahre statt. Die ist also beim nächsten Mal nicht in Deutschland, sondern woanders. So, und zwar in?
Irland und Großbritannien und Irland, sagt man ja richtig jetzt. Darf ja nicht England sagen.
Okay, sehr gut. Also, das heißt, die Kollegen, die jetzt die Europameisterschaft organisiert haben, die sind zum großen Teil alle nicht mehr mit dabei. Das Wissen geht also verloren. Auch das hatten wir ja schon bei uns in der Podcast-Folge. Mhm. Das passiert bei Ehrenamtlichen ja auch. Wenn die aufhören, ist das Wissen einfach weg. Und das ist schlecht. Im Normalfall hatten, und das war ja unser Tipp auch, ne, habt ihr so eine Dokumentation gemacht von den Tätigkeiten, von den Aufgaben, und für eine gute Veranstaltung, die ihr jedes Jahr macht, habt ihr sicherlich auch irgendwie einen Ablaufplan oder so, auf die ihr euch beim nächsten Mal beziehen könnt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die UEFA das für die Europameisterschaft auch hat. Das Stichwort hier ist Dokumentation. Also die werden nicht nur einen Ablaufplan haben bei so einem Riesending. Du hast gerade gesagt, ihr habt den SharePoint benutzt. Das heißt, da gab es Dateien, Daten, die müssen jetzt irgendwie nach dem Turnier auch dann gesichtet werden, abgelegt werden. Ein Großteil ist wahrscheinlich auch unbrauchbar davon. Aber die Kunst davon ist es, sage ich mal, die Informationen so zu behalten, aufzubereiten, dass sie dann in, ja, ich weiß gar nicht, die fangen bestimmt jetzt schon an zu planen, aber dass sie dann in 4 Jahren, wenn Kickoff ist, in Großbritannien und Irland auch wieder nutzbar ist. Vielleicht kannst du da mal so eine Übersicht geben, wie habt ihr eigentlich dokumentiert? Mit welchen Tools habt ihr gearbeitet? War das wirklich nur SharePoint oder was habt ihr gemacht?
Ja, also vielleicht erstmal ja, sogar bevor die Euro 2024 losging, waren die ersten Kollegen dann schon wieder in UK, muss man sagen. Also das war echt krass. Wir haben das Turnier noch nicht mal gespielt und die ersten Kollegen in verantwortlichen Positionen aus der Schweiz waren schon wieder unterwegs. Ja, also ihr merkt schon, man muss sehr, sehr früh mit sowas anfangen. Ja, und jetzt Dokumentation ist unterschiedlich. Also ich bin jetzt nicht ganz so tief drin, weil ich ja eher ein administratives Projekt bin. Ich kann aber natürlich auch sagen, dass es für Teilprojekte auch sehr unterschiedlich war, wie du schon selber gesagt hast, unterschiedliche Anforderungen. Je nachdem kann man Sachen wieder mehr verwenden oder halt auch nicht. Grundsätzlich ist es natürlich so, wahnsinnig viel Zeit ist in Reporting und Dokumentation reingeflossen und die werden jetzt auch noch nach dem Turnier reinfließen. Also wir sind ja gerade dabei, diese ganzen Reportings zu schreiben. Wie gesagt, ich bin zum Glück befreit davon, aber viele andere, die in den Teilprojekten waren. Und wie gesagt, es ist am Beginn natürlich sicherlich so, dass die Projekte aus der Erfahrung der Vergangenheit einfach, ja, diese nutzen können, darauf aufbauen können, würde ich mal sagen. Das heißt, was war am Anfang? Man hat viele Dokumente gelesen, vor allem aus der französischen Zeit, also als die Euro in Frankreich war, hat Unterschiede quasi zwischen Deutschland und Frankreich erkannt und hat sicherlich auch die ein oder andere Dokumentationslücke entdeckt. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder die ist dann aufgetaucht, das ist auch normal. Dann hat man natürlich auch so ein gewisses Humankapital, einfach aus Wissen heraus, hast du ja auch gerade schon gesagt, die Leute sind weg. Ja, stimmt, aber natürlich gibt es schon noch Leute, die entweder wieder zurückgekehrt sind aus früheren Projekten. Und natürlich auch, die Schweiz selber hat natürlich geballtes Wissen an Erfahrung, einmal natürlich aus den Euros, aber auch aus den Clubwettbewerben, weil man darf es natürlich nicht vergessen, es gibt auch noch Champions League und Europa League und solche Sachen, da kann man auch noch einiges übernehmen, auch wenn das natürlich nicht 1:1 so gilt. Und bei der Dokumentation, ja, da ist es dann halt auch wie so ein bisschen beim Projekt. Erst ist man so in dem gröberen Planung, dann wird es halt detailreicher und das liegt halt einfach daran, dass halt viele Sachverhalte einfach, ja, in vielen verschiedenen Entwürfen erstmal für die Stadien so konzipiert wurden. Und dann aufgrund von diesen verschiedenen Entwürfen und sag ich mal, Möglichkeiten einfach dann Entscheidungen getroffen wurden und damit immer weiter diese Entwürfe konkretisiert wurden. Das ist natürlich jetzt ganz anders bei einer UEFA beziehungsweise auch bei einer Euro grundsätzlich aufgebaut als im Verein, weil es einfach viele Entscheidungsebenen gibt, also gibt ein Top-Management und so weiter und so fort. Und dann müssen diese Informationen natürlich immer komprimierter präsentiert werden. Das heißt, man muss immer wieder neue Präsentationen bauen. Es gibt Kollegen, die haben sehr, sehr viele Präsentationen gebaut bei uns. Und da müssen dann die Informationen dann halt auch entsprechend gesammelt werden und für die diversen Projekte einfach verfügbar gemacht werden. Da werden wir beim Thema Zahnrad, was Pascal ja auch schon erwähnt hat. Und genau, und da wird dann die Entscheidungsgrundlage einfach dokumentiert. Und im Verein machen wir dann halt sowas zum Beispiel über ein Protokoll in der Vorstandssitzung. Oder wir können auch einfach ein zusätzliches Papier dafür aufnehmen, wenn wir es als Präsentation halt machen. Aber ich will nur sagen, also der Grundaspekt funktioniert natürlich grundsätzlich, aber so groß, wie das bei der Euro aufgezogen haben, ist es natürlich, glaube ich, dann doch schon zu viel. Ja, und bei mir selber, so als Finance Manager, Pascal, was sagst du? Was denkst du, was ich so gemacht habe? Wie sieht meine Dokumentation aus?
Ich hoffe, du hast ganz viele Excel-Listen durchgearbeitet und dich irgendwie in irgendeinem Finanzprogramm rumgeekelt, weil genau so stelle ich mir die Finanzwelt vor, die ja gar nicht so mein Ding ist, leider.
Weiß nicht, ob das leider so sein sollte. Ich glaube, du machst einen ganz guten Job, den du da machst, und da bist du sehr gut aufgehoben. Aber ja, natürlich, also quasi bei mir ist natürlich Excel schon King. Ich habe ja so wahnsinnig viele Kontrollen natürlich einfach gezogen im Sinne vom Finanziellen, also jeder weiß auch im Vorstand oder im Verein, wir müssen natürlich auch alles bezahlen können, was wir da vorführen. Weil wenn du Projekten freie Macht lässt, was sie tun können, dann könnte es auch mal sein, dass vielleicht ein goldener Teppich irgendwo verlegt wird. Dementsprechend werden natürlich auch Budgets erstellt und kontrolliert. Das machen wir halt in regelmäßigen Abständen. Dann setzt man sich vorher Ziele, das wird dann immer abgeglichen. Kostensteigerungen, die antizipiert man, dann versucht man gegenzusteuern. Und dann schaut man natürlich auch, wo kann man sparen, was ist vielleicht auch überflüssig einfach im Laufe des Projektes. Also ihr seht schon ganz, ganz normale Sachen, die ihr normal auch im Verein machen solltet. Zumindest sagen wir euch das immer. Ob ihr das tut, das wissen wir noch nicht, aber denkt dran, es gibt hier einen Budgetplaner für sowas.
Episode 78.
Ja, gut, sehr schön. Genau. Ja, und und wenn wir dann halt beim Element der Dokumentation eigentlich schon sind und ich jetzt gerade so darüber gesprochen habe, dass wir ja immer wieder in regelmäßigen Abständen kontrolliert haben, dann sind wir eigentlich auch schon beim dritten Punkt angekommen. Weißt du noch, was das war, Pascal?
Ich lese das natürlich hier im Skript ab, das sind die Meilensteine.
Menno, du könntest ja auch mal selber nachdenken. Nein, alles gut. Ja, also auf jeden Fall, das sind die Meilensteine. Und da kann man jetzt mal sagen, und das fand ich eigentlich sehr gut, auch für den Verein zu übernehmen, wir hatten so eine Art Ampelsystem in den 3 Jahren der Vorbereitung, wo immer wieder so ein Zwischenstand präsentiert wurde von den verschiedenen Venues. Also quasi, die Venues sind die Stadien. Und da wurde dann gezeigt, keine Ahnung, Teilprojekt Akkreditierung hat jetzt eine gelbe Ampel in Gelsenkirchen. Und das bedeutete, man war so bei 50-80% der Projekterfüllung zu dem Step, den wir haben wollte. Und wenn es grün war, war es 80-100%. Also das, so kann man das sich unbedingt vorstellen. Und daraus konnte man sehr gut ablesen, wo es denn Probleme gibt und wo man was tun muss. Genau. Und das heißt, dann ist Energie und Zeit dann einfach von den Führungspersonen dann auch in diese Themen, die rot oder gelb waren, halt gelenkt worden, um diese Meilensteine nicht zu verpassen, beziehungsweise da rechtzeitig nacharbeiten zu können. Genau. Und meistens, muss man auch sagen, das waren dann häufig, weil wir auch wahnsinnig viele Ansprechpersonen da hatten, einfach auch Dinge, die in Gesprächen, zum Beispiel mit Städten oder mit Behörden gelöst werden mussten, also meistens mit Dritten einfach. So, und damit hat es dann geschafft, diese Teilprojekte auch wieder in den grünen Bereich zu führen. Und dieses Ampelsystem, jetzt denkst du so, oh, das klingt ja eigentlich schon ganz cool und so, vielleicht ein bisschen aufwendig in der Präsi, aber so eigentlich ganz geil. Ja, aber es gibt einen großen Nachteil von diesem System, das ist nur so gut, je nachdem, was für Kriterien du reinbaust. Das heißt also, wenn du irgendwas vergisst, dann kannst du alles, kann alles grün sein und am Ende fällt dir auf, scheiße, wir haben doch was Wichtiges vergessen. Wenn das systemrelevant ist, hast du natürlich ein richtiges Problem. Aber wie gesagt, grundsätzlich, wenn man sich da Gedanken drüber macht, ist das eigentlich, finde ich, ein gutes Tool, auch für Vereine, was man nutzen kann. Genau, und umso größer das Projekt ist, was ihr im Verein macht, umso mehr Sinn macht das natürlich auch, weil es natürlich schon einen gewissen Aufwand ist, auch einfach zu pflegen. Das heißt, bei kleinen Projekten kann man es vielleicht auch vernachlässigen an der Stelle. Ja, und was man daran, glaube ich, ganz gut merkt, ist, Meilensteine sind wichtig, sowohl aus Budgetsicht, aber auch für die Events selber. Und ich kann nur sagen, von meinem persönlichen Gefühl, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber die größten Probleme eigentlich sind daraus entstanden, wenn ein paar Monate oder gar ein paar Wochen vor dem Event dann eigentlich aufgefallen ist, dass entweder Meilensteine gerissen wurden oder sie gar nicht gebildet waren und dann Teile des Projekts halt nicht so in dem Umfang funktioniert haben, wie sie es vorher sollten und dann quasi noch versucht wurde, sie quasi rechtzeitig zu fixen und zu reparieren, so würde ich es mal ausdrücken.
Okay, also Meilensteine in dem Ampelsystem natürlich sehr vereinfacht, ne? Du hast eben das Risiko angesprochen, dass da Fehler gemacht werden. Ich glaube, so ein Ampelsystem für eine Veranstaltung im Verein ist nicht unbedingt super notwendig. Aber, und das hast du auch richtig gesagt, das ist eigentlich ganz gut, sich so Ziele zu setzen. Also wenn der, wir bleiben bei dem Volkslauf einfach mal, wenn der irgendwie im September ist, dann brauche ich vielleicht bis Juli schon mal einen fertigen Streckenplan oder so. Oder muss mir ja Gedanken machen, wo stehen die Helfer, wo sind vielleicht gefährliche Kreuzungen, wo man sich verlaufen kann oder wo eine Einfahrt ist oder sowas. Ne? Und wenn ich mir das setze, dann kann ich zumindest sagen, okay, auch da auf Vereinsebene, es muss nicht der 15.07. dann als fester Termin sein, aber ich habe so eine grobe Orientierung. Wenn ich dann Mitte August bin und ich wollte es eigentlich bis Mitte Juli regeln, dann bleibt halt viel, viel weniger Zeit, um das hinten raus zu machen. Ich komme wieder in Stress und das schadet so ein bisschen dem Ganzen in der Organisation vielleicht dann.
Dann hätte ich auch noch mal eine Nachfrage. Also wenn du jetzt, das war etwas sehr Detailreiches an der Stelle, wenn du dann hingehst und sagst, du möchtest dem Vorstand zum Beispiel den aktuellen Status präsentieren, würdest du dann quasi, sag ich mal, die 10 oder 15 Kriterien dann wirklich dem Vorstand einzeln präsentieren oder würdest du nicht sagen, ey, ganz ehrlich, wir haben da 4 offene Punkte, das ist quasi jetzt, wenn ich im Ampelsystem reden würde, wäre das jetzt gelb, und würdest du nur die 4 nennen oder, also ich muss ja irgendeine Möglichkeit finden zu komprimieren, würdest du einfach nur sagen, ey, wir haben noch 4 offene Punkte von 15?
Ungefähr so, ja. Okay. Also ich würde dann tatsächlich sagen, hier Martin, sag mir doch mal, wie es ist und dann würde ich von dir erwarten quasi, okay, eigentlich läuft alles, außer bei den Helfern vorne an der Kreuzung so und so, da haben wir gerade noch ein Problem, weil wir noch nicht genau wissen, ob wir da mit Pylonen arbeiten können oder ob wir da Gitter stellen müssen oder so, aber ich bin in Erklärung mit der Feuerwehr und der Polizei und da findet man eine Lösung und ich habe da nächste Woche einen Termin.
Ja, mir geht es nur darum, dass ich ein bisschen Sorge halt habe, wenn du, dass du halt Kriterien einfach vergisst, also irgendwas wirklich vergisst. Mit so einem Ampelsystem, da hast du halt vorher ganz klar Kriterien aufgelistet. Klar kannst du auch eine vergessen, aber wenn du aus vorherigen Veranstaltungen kommst, hast du ja meistens so ein System schon, kannst einfach Sachen hinzufügen und kannst das quasi fortlaufen führen. Dann kannst du quasi ganz, also muss ja keine Ampel sein, aber dass du quasi so eine Liste wie fortführst an der Stelle.
Genau, und dann habe ich eine Checkliste im Prinzip. Ja. Ne? Genau, also und wichtig ist auch da, deswegen sage ich ja, also im Vereinskontext, glaube ich, sind die Daten, die man da festlegt, nicht in Stein gemeißelt, aber es ist trotzdem wichtig, dass du dir Gedanken machst, wann sollte sowas grob abgeschlossen sein, damit man ein gutes Gefühl dafür kriegt, bin ich jetzt hinterher, habe ich ein Problem, brauche ich Unterstützung oder treffe ich die richtigen Entscheidungen, bin ich auf dem richtigen Weg und wie geht es weiter eigentlich mit dem Gesamtprojekt? Weil auch das sind ja Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir wechseln doch mal vom Volkslauf auf eine Veranstaltung, die ich irgendwie mit Bestuhlung mache und ich sage, ich gehe gewisse Kosten ein, ich habe eine Band gebucht oder einen DJ oder sowas, ja, das kann man meistens stornieren noch. Also ich muss irgendwie sagen, ich kann den DJ bis 4 Wochen vorher stornieren. Das heißt, dann brauche ich auch 4 Wochen vorher eigentlich mindestens 50% der Tickets, die verkauft sind oder sowas. Weil wenn das nicht so ist, dann rutsche ich damit dick ins Minus bei so einer Veranstaltung und dann lohnt sich's nicht. Das heißt, damit definieren sich auch die Meilensteine, die Checkliste, wie auch immer, so ein bisschen voneinander. Das heißt, ich kann dann gucken, okay, habe ich genug Tickets verkauft zum Stichtag X? Wenn ja, super. Wenn nein, was passiert dann? Ne? Dann muss ich den DJ möglicherweise absagen, was bedeutet, ich muss eventuell die gesamte Veranstaltung absagen. So, und das ist ja das, was du meinem Ampelsystem auch bewirken würdest, ne? Dass ich dann sage, okay, hier ist rot, was bedeutet das an Handlungen? Muss ich jetzt einen Stecker ziehen oder wie geht's weiter?
Genau, hast du gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Genau, ich habe es gerade gesagt, man muss Entscheidungen treffen.
Ja, also wir hatten aber nicht die Wahl, das abzusagen, ich möchte nochmal darauf hinweisen.
das ist richtig, im Verein hat man die Wahl und ja, ist auch ganz klar, ne? Da gibt es verschiedene Aspekte, die dann reinkommen. Ne? Ich habe jetzt gerade gesagt, Teilnehmer, die dann irgendwie Tickets kaufen, damit der DJ bezahlt wird, das ist das eine. Es ist genauso Bierstand oder Weinstand oder keine Ahnung was oder Kuchenverkauf, ja. Klar, aus ist, wenn Getränke aus sind, aber es kann auch sein, dass ich eigentlich plane, bis 22 Uhr irgendwie was zu machen, habe aber nur Helfer da, die bis um 20 Uhr da sind, dann muss ich halt kurzfristig entscheiden, dass ich früher schließe. Was wieder doof ist, wenn die Leute sich eigentlich darauf einstellen, weil irgendwo beworben worden ist, dass wir bis 22 Uhr irgendwie was machen. Nee. So. Ne? Also ich habe verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Und deswegen sagte ich eben, es ist dann wichtig, irgendwann Entscheidungen auch zu treffen und das nicht bis zum letzten Tag rauszuzögern und dann irgendwie auf den Plakaten mit so einem Edding irgendwie durchzustreichen, von wegen, der DJ kommt dann doch nicht, weil wir hatten das Geld nicht. Und diese Entscheidung muss eben dann der Projektverantwortliche beziehungsweise der Vorstand oder wer auch immer das dann im Verein ist, dann auch eben treffen. Das war ja bei euch genauso eigentlich, ne? Also du hast gesagt, ihr hattet nicht die Möglichkeit, das Turnier abzusagen. Aber irgendwann kommt so ein gewisser Zeitdruck irgendwie mit rein, beziehungsweise irgendwann musst du sagen, okay Leute, ab jetzt ist nicht mehr perfekt, ab jetzt ist quick and dirty, wir müssen jetzt mal Gas geben, wir müssen Entscheidungen treffen und gucken, dass dieses Gesamtprojekt, die Euro, nicht vollkommen den Bach runtergeht, weil am Eröffnungsspiel in München am, was war es, der 14.7. glaube ich.
14. Juni, 14.6.
14.6. genau so. Da muss der Ball rollen um 21 Uhr. Das kann nicht sein, dass dann irgendwie das Stadion nur halb voll ist oder sonst irgendwas ist.
Ja, ich denke, es ist, glaube ich, völlig normal, dass man so kurz vor einem Event noch so Dinge hat, die dann auftauchen und die muss man einfach entscheiden. Das hast du ja gerade schon ganz gut jetzt an dem Beispiel auch gesagt. Und sicherlich ist es auch so, wenn man umso länger man mit einer Entscheidung wartet, umso mehr macht man dann auch den Personen, die das halt umsetzen müssen, zeitlich Stress. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Zum anderen heißt das aber natürlich auch, dass dies nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen natürlich logischerweise führt. Und man muss auch sagen, es wird meistens, quick and dirty, wie du es gerade genannt hast, es wird halt auch meistens damit deutlich teurer. Also denken wir jetzt mal an das Vereinsfest, sei es mal, oder jetzt sei ein Event mit der Bestuhlung mit dem DJ. Angenommen, wir haben jetzt da noch einen Sponsor, der da einsteigt kurz. Und dann haben wir gesagt, geil, jetzt haben wir das Geld und super, jetzt kann man endlich den DJ bezahlen und das Event ist gerettet, es geht von rot auf gelb. Und dann sage ich 3 Tage vor der Veranstaltung, denke ich so, scheiße. Wo wir gerade hier, der Abteilungsleiter hat mir gerade erzählt gehabt, wir müssen noch einen Banner für den drucken. Das ist das Minimum und wie machen wir das jetzt so schnell? Dann geht er schnell auf einen der bekannten Anbieter, wo man sowas drucken lassen kann, ohne jetzt keinen Namen zu nennen. Und dann müsst ihr natürlich Expressversand auswählen und quick and dirty. Und kriegt ihr dann so eine mittelmäßige Grafik, weil euer ehrenamtlicher Grafikdesigner jetzt auch nicht so viel Zeit hatte und dann noch schnell was zusammengemodelt hat. ja, das ist nicht geil für den Sponsor. Der überlegt sich vielleicht das nächste Mal, ob er es nochmal macht. Und es wäre auch sicherlich für alle Beteiligten einfach entspannter gegangen. Und jetzt ziehen wir das mal auf die Euro hoch, ohne dass das jetzt unbedingt Beispiele so waren. Das sind jetzt hypothetische Beispiele. Ich möchte es gleich sagen, bevor jetzt hier heißt, ach, das hätte bei der Euro nicht funktioniert. Aber jetzt mal, wenn wir jetzt aus der Großbrille gucken, also natürlich, wir haben einfach einen wahnsinnigen Hotelzimmerbedarf, weil wir Lieferanten haben, wir haben Leute, die vorzahlen müssen, aber wir haben natürlich gleichzeitig das Problem, dass es einfach wahnsinnig viele Leute gab, die natürlich in die Städte gekommen sind, weil sie die Spiele gucken wollten. So, das heißt also, die Frage, wann wir Hotelzimmer buchen, ist ein entscheidender, ob wir die 3 Tage vorm Spiel buchen oder ob wir 2 Jahre vorher buchen. Oder auch wenn wir das Thema Sicherheit zum Beispiel denken, wo du ja gerne jetzt arbeiten wolltest, so, wenn ich die Security Companies jetzt einmal so nehme, ja, die Host Cities haben für ihre Fans uns durchaus auch Bedarf gehabt und auch andere, wo war Bedarf. Das heißt, die haben eine ganz gute Auftragslage gehabt. So, und auch da ist natürlich die Frage, wann contractet man die und wann spricht man die an? Ja, und was man auch nicht vergessen darf und was hier vielleicht gar nicht so viel auf dem Schirm haben, was ein großes Problem für uns war, wir hatten, glaube ich, die größte Konkurrenz, die man sich vorstellen kann, unmittelbarer Nähe, nämlich die, im Zeitpunkt, wenn wir gerade aufnehmen, die Olympischen Spiele in Paris sind ja noch aktuell. Und man kann sich vorstellen, dass die wenigen Anbieter, die gewisse Produktionsleistungen auch für so ein Großevent anbieten, dass die sich, sag ich mal, gerade in Europa entscheiden konnten, zu welcher Großveranstaltung sie geben wollten oder irgendwie gucken mussten, wie sie denn beides zusammen managen. Und das ist halt schon ein riesen Impact und da muss man sich halt Gedanken machen. Deswegen, also wenn wir jetzt mal über den Punkt Entscheidung treffen, einfach nochmal reden, dann hängt das im Wesentlichen eigentlich von 2 Punkten ab. Die erste Frage ist einfach, kann diese verantwortliche Person Entscheidungen treffen oder tut sie sich damit schwer? Also wenn ihr jetzt am Verein denkt, ihr habt jemanden Ehrenamtlichen übergeben, überlegt euch vorher, kann der Entscheidungen treffen? Es gibt Leute, die können das sehr, sehr schwer. Die sind gute ausführende Organe, aber die sind sehr, sehr schlecht in diesem Job. Und die zweite Sache ist, wie kann man es denn gut steuern, dass nicht eine Person alle Entscheidungen treffen muss, damit man nicht so eine Nadelöhr-Geschichte entfacht. Also, dass im Prinzip, er alles entscheiden muss, sondern dass auch Teilprojekte Entscheidungen treffen können. Das kennt man vielleicht ganz gerne vom Vorstand. Es muss alles über den Tisch des Vorstands gehen, auch alles vom Event. Ja, dann kannst du lange warten, bis du quasi auf alles eine Antwort bekommst, weil der muss sich ja auch dann mit allem beschäftigen, mit allen reden und wenn er dann noch nicht entscheidungsfreudig ist, wird es dann richtig, richtig schlimm.
Wir warten bis zur nächsten Vorstandssitzung, die dann in, weiß ich nicht, 2 Monaten ist oder so, bis dann alle zusammenkommen am besten.
Nach den Sommerferien.
Richtig, genau. Oder jemand ist im Urlaub oder so. Ja, ja, genau.
Krank. Also,
ja, kann es passieren, genau. Deswegen, guter Punkt. Du hast eben auch schon ein gutes Ding angesprochen. Manchmal weiß man ja gar nicht, du hast jetzt im Hotelzimmer gesagt, ne, wenn ich 2 Jahre vorher Hotelzimmer buchen soll, wie viel Zimmer buche ich denn da eigentlich? Wie viele Leute kommen denn da eigentlich und all sowas? Ne? Und das haben wir ja im Verein eben auch manchmal. Ich wünsche mir manchmal Sachen und ich kann manche Entscheidungen jetzt auch noch gar nicht so sicher treffen. Bei Hotelzimmern habe ich vielleicht den Vorteil, ich kann jetzt sagen, ich brauche 50 oder so, ja, und ich kann dann auch da wieder stornieren bis 3 Wochen vorher oder weiß ich nicht, was die Stornofristen bei Hotels bei euch auf dem Dorf mittlerweile sind oder in der Stadt. Und kann
welche
dann sagen,
Hotels gibt es denn im Dorf noch?
Das ist die Pension Deutsches Haus oder sowas wahrscheinlich.
Genau, ja.
Landgasthof zur Post, irgendwie sowas, ja. Genau, also da habe ich jetzt 5 Zimmer gebucht und es kommen dann doch nur 2 Leute. Normalerweise kann man das stornieren, das funktioniert also. Trotzdem, ich habe ja diese Informationen manchmal gar nicht. Dementsprechend wird es schwierig. Das hast du gerade auch ganz gut beschrieben. Und ich entnehme deine Antwort ja eigentlich auch, dass du sagst, ja klar, wir müssen da mal Entscheidungen treffen, aber die Frage ist auch, wann treffe ich solche Entscheidungen, ne? Also, ich habe es gerade gesagt, Hotelbeispiel. Ich kann das in 2 Jahren Vorlauf entscheiden, wenn das gut läuft. Ich kann mich da aber auch gehörig irren, ne? Und dann eine Entscheidung getroffen haben, weil ich noch gar nicht alles weiß, die dann sich im Nachhinein als totaler Quatsch rausstellt. Vielleicht lässt du uns da noch mal ein bisschen auch Blick in die Euro werfen. Habt ihr irgendwie sowas gehabt, wo ihr dachtet, so im Nachhinein, das hätten wir ganz anders machen müssen?
Ja, ich glaube, der Projektaufbau war bei uns halt ein bisschen anders. Also wir haben ja, erstmal diese Bewerbungsphase erstmal für die Euro gehabt. Damit hast du die erste Entscheidung eigentlich getroffen, welche 10 Stadien werden bespielt. Das war erstmal die erste Entscheidung quasi. Also Deutschland hat das Ding den Zuschlag bekommen und dann ist mit 10 Stadien angetreten. Damit war die erste Entscheidung durch. Man wusste, welche 10 Stadien sind so. So, und dann gibt es quasi so eine sogenannte Konzeptionsphase einfach. Das ist das, wo man quasi verschiedene Entwürfe einfach mal sich anschaut, was man pro Venue machen kann. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie das, was du ja gerade gesagt hast, was sind Möglichkeiten. Zum Beispiel das Thema Sicherheitsring ist ein ganz entscheidendes. Also wer beim Spiel war, hat gesehen, dass das nicht die normalen Bundesliga-Eingänge waren von der Sicherheit, sondern dass die Ringe viel, viel größer außen drum rum waren. So, das bedeutet aber, dass man durchaus mal darüber gesprochen hat, ob der Zaun jetzt mal 10 Meter nach rechts oder nach links gehen muss. So, das hat aber, das klingt jetzt lächerlich, aber das hat einen ganz, ganz großen Impact gehabt, weil damit Werbeflächen kleiner geworden sind für Sponsoren zum Beispiel. Oder dann irgendwelche öffentlichen Flächen verletzt wurden. Oder weiß ich nicht was. Und da gab es jedes Mal Abstimmungsbedarf. Und dementsprechend musste man, also man war verpflichtet eigentlich, dass man das sehr, sehr gut konzeptionieren musste, weil es am Ende sonst völlig in die Hosen gegangen wäre. So, das, und in diesen verschiedenen Plänen hat man gearbeitet. Und irgendwann muss man sich natürlich entscheiden. Dann werden wir bei dem Thema Entscheidung treffen. Und dann kommen wir in die Umsetzung. Und natürlich, bei der Umsetzung merkst du dann schon, ob was nicht funktioniert. Und richtig merken tust du es natürlich dann bei der Eventdurchführung, wenn du nicht merkst, oh, stimmt, daran haben wir ja gar nicht gedacht. Und natürlich hatten wir solche Erlebnisse. Also das lässt sich nicht vermeiden. Natürlich gibt es, sage ich mal so, Schlüsseldinge, die funktionieren müssen. Also ein TV-Signal sollte am Ende rauskommen, das wäre vom Vorteil. Wenn das nicht funktioniert, haben wir wirklich ein großes Problem. Wenn jetzt, sage ich mal, ein Toilettenspender vielleicht jetzt oder die Papierhandtücher jetzt in der Toilette nicht optimal ausreichend nachgefüllt werden, dann ist das vielleicht ein kleineres Problem. Ist aber natürlich trotzdem für eine Premium-Veranstaltung nicht cool, sage ich mal. Also jetzt sehr plakativ, ich weiß. Genau, aber was ich einfach nochmal sagen wollte, also ihr seht halt, wir haben so eine Art Zeitstrahl einfach gehabt, so kann man sich vorstellen, mit diesen verschiedenen Meilensteinen, was Pascal ja auch schon gesagt hat. Genau, und ja, und dann gab es halt noch so, ich würde mal sagen, so feste Punkte einfach, die man sich so gesetzt hat, die einfach Einfluss genommen haben auch auf sowas. Also bei uns war das halt, welche 10 Steine standen fest oder auch, wer wurde dann überhaupt wohin gelost dann überhaupt? Also welches Land, welche Nation hat wo gespielt? Darauf sind die Hotels besetzt worden, damit wurden die Spielfelder klar, damit wurde klar, wie viel Sicherheit wir brauchen. Also sag mal, wenn die Ungarn spielen, braucht man oder die Engländer brauchen vielleicht mehr Sicherheit, als wenn die Schweizer spielen. All solche Geschichten. Und es ist so ein Konglomerat, würde ich sagen, aus verschiedenen Dingen.
Und würdest du sagen, dass diese verschiedenen Phasen dann auch sinnvoll waren in dem Ablauf? Oder gibt es da Kritik von deiner Seite?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob mir das zusteht, hier einfach die Einteilung zu kritisieren oder auch das zu bestätigen, dass das jetzt optimal war. Also wir hatten sicherlich Projekte, die waren einfach sehr davon abhängig, halt, dass sie wussten, welches Team da war, wo sie hingefahren sind, welches Hotel sie genommen haben, was sie aussuchen wollten. So. Und das ist halt passiert einfach nach der Aussuchung 6 bis 7 Monate vor dem Turnier. Das ist halt schon sportlich. Das heißt, du bist sehr, sehr lange in der Planungsphase mit Eventualitäten. Also du guckst dir wahnsinnig viel an und dann sagst du, okay, das wird genommen und dann guckst du es dir nochmal an. Das ist halt, das ist schon schwierig. Genau. Und dann gibt es, sage ich mal, so Projekte wie, kannst du dich ja noch erinnern, das Volunteer-Projekt, wo Corinna ja auch da war bei uns im Podcast und nochmal präsentiert hat, die waren relativ unabhängig davon. Also die konnten sehr lange planen und hatten sehr viel Sicherheit im Projekt. So. Und wenn du mich jetzt fragst, okay, was sollst du als Verein jetzt daraus ziehen, dann kann ich nur empfehlen, einfach diese externen Unsicherheiten in diesen Projekten einfach möglichst früh zu eliminieren. Weil die erzeugen Stress. Die fressen Zeit, geben Unsicherheit und wenn du es einfach früh diesen Rahmen für das Projekt setzt, ist es einfach besser und es wird am Ende auch besser laufen. Was aber natürlich dafür wichtig ist, einfach zu erkennen, auch welche Projekte oder Teilprojekte bei dir natürlich auch überhaupt davon abhängig sind von solchen externen Faktoren. Ich denke jetzt zum Beispiel, wenn du an deinen Lauf jetzt zum Beispiel denken, wäre es natürlich gut, wenn ich eine Streckengenehmigung hätte zum Beispiel. Wenn ich die nicht habe, kann ich so lange planen, wie ich möchte. Wenn sich dann was ändert, muss ich alles wieder in den Haufen werfen. Umso früher ich die Streckenplanung habe, umso mehr kann ich dann weiterarbeiten.
Das ist absolut richtig und ein gutes Beispiel, wobei die Euro schafft sich diese Probleme ja teilweise selber, wenn ich dann denke, dass manche Mannschaften ja im März, glaube ich, sich erst qualifiziert haben an den Playoffs.
Noch später, glaube ich sogar. Es war, glaube ich, erst, oh Gott, wann war das, April? Es war wirklich spät.
Ja, weiß ich, aber die Ukraine zum Beispiel ist ganz zum Schluss noch reingerutscht als ein Team. Da stelle ich mir auch vor, du hast jetzt gerade von 6 bis 7 Monaten gesprochen, die hatten dann 3 Monate Zeit. Die haben sich bestimmt vorher für alle Eventualitäten schon mal ein Hotel und sowas angeschaut auch. Das heißt, eigentlich haben sich mehr Teams wahrscheinlich Hotels und Stadien angeguckt, die am Ende gar nicht dabei waren, weil die nicht fest planen konnten.
Genau, ja, das war definitiv so. Also es gab auch Delegationen, die sich gewisse Hotels wirklich physisch angeguckt haben. Also es gab so einen offiziellen Katalog, da konnten die Nationalmannschaften draus wählen. Und dann konnten sie Präferenzen abgeben. Es ging auch noch, also das ist eher was fürs Nachgespräch, aber es gab dann quasi so eine Clusterbildung. Also wenn man einen gewissen Bereich gespielt hat, war man in gewissen Cluster und dann musste man aus dem Cluster ein Hotel wählen. So war das, so war die Denke. Und bei den Spätqualifizierern war es dann so, da haben wir die Hotels zumindest ein bisschen eingeschränkt, weil wir das nicht mehr dem Folgenkatalog ihnen hätten geben können. Auch weil die Hotels ja selber noch andere Personen dann beherbergen wollen, die leer ausgegangen sind. Das wäre ein bisschen doof geworden.
Genau, und das ist jetzt, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, die Ukraine qualifiziert sich im März, April. Die Jungs und Mädels da im Staff, die haben dann 2-3 Monate, nicht mal 3 Monate Zeit, ein Hotel zu organisieren, Transfers zu organisieren, das Ganze irgendwie, wie kommt die Mannschaft von A nach B, wo spielen wir eigentlich gegen wen und so, das alles auf die Beine zu stellen, ist nicht euer Job gewesen, glaube ich, zumindest zum Teil vielleicht nur das Ganze mitzudenken, aber krasser Zeitdruck einfach, und das Turnier kommt ja immer näher, ne? Also der Kickoff am 14. Juni, 21 Uhr, die Ukraine war zwar nicht mehr dabei, Eröffnungsspiel war Deutschland-Schottland, aber
zwei Tage Reserve, meinst du?
Die hatten noch Reserve, genau. Das
ja, aber die Teams sind ja auch noch früher angereist, man darf ja nicht vergessen, also die Teams waren ja teilweise 2-3 Wochen vorher schon da.
Deswegen, wie hast du das wahrgenommen? Also dieser Zeitdruck, ne? Jetzt, auch wenn du nicht das Teamquartier für die Ukraine zum Glück organisieren musstest, aber auch bei euch gab es sicherlich einen Zeitdruck, weil, also wir haben es gerade schon mal gesagt, der Ball rollt zum Öffnungsspiel. Dieser Pfiff von dem Schiedsrichter um 21 Uhr, der muss erfolgen. Wenn er 21:01 ist, kein Problem. Aber der kann nicht irgendwie 3 Tage später erfolgen, weil ihr noch nicht fertig seid. Wie hast du das wahrgenommen? So mit diesen Teilprojekten und deinem Bereich vielleicht auch. Ging es da drunter und drüber dann?
Ja, ich weiß nicht, ob ich drunter und drüber sagen würde. Also es ist halt so, wie du schon richtig gesagt hast, es war klar, 14. Juni, 21 Uhr geht's los. Egal, was passierte. Also das war, also vielleicht nicht egal, was passierte, aber zu 99,9% egal, was passierte. So, und es ist natürlich schon so, es ist eigentlich egal, wie weit die Projekte waren. Weil wir wussten, wir mussten angegriffen sein. Das heißt, du hast dann so gewisse Teilprojekte, die sind umgesetzt, also ich sag mal diese Schlüsselprojekte, und dann findet das Event statt. Also sag jetzt mal, wenn die Schiedsrichter und die Mannschaften angereist sind und irgendwo geschlafen haben und irgendwo in dem Bus bis zum Stadion gefahren sind, kann das Spiel angepfiffen werden, solange das Stadion offen ist. So, dann ist es noch wichtig, dass, sage ich mal, in der Kamera zur Übertragung dasteht, dann hast du schon sehr, sehr viel geschafft. So, und der Rest, das kann ich jetzt, also es gehört die UEFA jetzt nicht gerne, aber der Rest ist ja Beiwerk. So, alles, was dazu gehört, Tickets verkaufen und so weiter, ist natürlich alles wichtig, aber grundsätzlich ist das nicht elementar, damit das Spiel anzupfeifen. So. Und dann ist das halt die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Wenn man jetzt in so ein Teilprojekt reinguckt, hat man ja so Feinheiten. Da sieht man einfach, wie die Projektteams dann gearbeitet haben. Es gibt also Projekte, die haben wahnsinnig gut gearbeitet, wo vielleicht auch ein stärkerer Fokus einfach so auch vom Management drauf war, wo die Personen gepasst haben, die liefern dann meistens auch bessere Arbeit ab. Und dann gibt es halt so Teams, wie du gerade ja schon so ein bisschen andeuten wolltest, die sind halt erst kurz vor knapp, ich will nicht sagen aufgewacht, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die haben halt auch noch andere Themen gehabt, oder, sag ich mal, oder haben mehrere Teilprojekte gehabt. Und da hat man schon gemerkt, das hat so ein bisschen natürlich dann gerade das erste Spiel so ein bisschen geruckelt am Ende zum Beispiel. Und da muss man schon sagen, hatte ich zumindest das Gefühl, dass Zeitdruck natürlich auch ein bisschen Einfluss auf die Qualität einfach des Outputs an der Stelle hat. So, und jetzt führt natürlich auch Zeitdruck dann dazu, dass natürlich, und das ist vielleicht gerade für Vereine auch relevant, natürlich auch die Persönlichkeit, ich sag nicht, wenn ich sagen, sich ändert, aber schon der Umgangston so ein bisschen rauer vielleicht auch wird. Weil jeder ist super fokussiert und will eigentlich normalerweise dann einem Team, einem anderen Team eigentlich nicht mehr so wirklich unterstützen. Auch wenn es notwendig wäre, weil es vielleicht eine Schnittstelle zu dem Team gibt, aber er hat ja selber genug zu tun. So. Und das ist eine ungünstige Reaktion, finde ich. Nachvollziehbar vielleicht irgendwo auch, aber natürlich fürs Gesamtprojekt nicht cool, wenn irgendwelche Informationen dann kurz vorher verloren gehen, wie zum Beispiel finale Pläne oder solche Sachen, die nochmal ausgeteilt müssen, damit überhaupt jemand weiß, wo er stehen muss und so, weil einfach dann hektisch vergessen wurde, den Personen, die das brauchen, die Pläne zu schicken. Also es sind ja so Kleinigkeiten, das kann bei euch im Verein genauso passieren. Alles zu fixen, aber daran merkt man halt, wenn man das gut organisiert hat, haben die Pläne halt 3 Tage vorher und nicht dann erst ein paar Stunden zum Beispiel vorher. Solche Sachen. So. Und das sind einfach so Dinge, da kann man halt dran arbeiten und versuchen, die einfach zu vermeiden. Und wenn wir jetzt auf das Thema Entscheidungen vielleicht schauen, dann macht Zeitdruck natürlich auch vor so unmögliche Entscheidungen möglich, würde ich das mal ausdrücken. Das kennt, denke ich mal, jeder. So, man diskutiert Ewigkeiten über Sachen, verschiebt sie, lehnt sie vielleicht auch ab vom Vorstand. Aber wenn es dann keine Alternative gibt und das ist was Wichtiges für das Event, so, dann wird die Entscheidung kurz vorher oder vielleicht sogar während des Events, wenn es dann auffällt, getroffen und es wird doch noch gemacht. So. Nehmen wir das jetzt mal als Beispiel für einen Verein zum Beispiel. Ich habe jetzt ein zweitägiges internationales Jugendturnier. Das ist draußen und der Verein ist jetzt knapp bei Kasse und will einfach einen Teil dieses Gewinns aus diesem Turnier für den Haushalt nutzen und versucht halt, ja, sagen wir, unnötige Kosten einfach zu vermeiden. Und deswegen sagt man, okay, man macht halt keine Dixies wie im Vorjahr für die Besucher, sondern es gibt hier eine Vereinstoilette, ja, sollte passen. So, dann passiert Folgendes, fantastisches Wetter, es kommen viel, viel mehr Zuschauer als gedacht aus den Vorjahren. Die Schlange zum einzigen Klo ist lang, vielleicht auch nicht mehr so sauber. Die ersten Besucher und vor allem die Kinder haben keinen Bock mehr und versuchen sich in abgelegenen Bereichen in eurem Sportareal, um ihr Geschäft zu vollführen, würde ich mal sagen. Ja.
Ja, ich glaube, wir wissen, worauf du hinaus willst. Das ist nicht die beste Situation, die man sich vorstellen kann, ne?
Ja, aber ich denke mal, wir sind uns einig darüber, egal was es kostet, am nächsten Tag stehen Dixie-Kloster. Und das ist halt sowas, wo ich sagen würde, das sind halt so Needs, die musst du dann einfach erfüllen. So, und sowas gibt es.
Genau, da muss man dann gut reagieren können, ne? Also kleine Anekdote dann auch, du hast jetzt gerade gesagt, Entscheidungen, Zeitdruck, es muss fertig werden. Ich habe ja jahrelang auch einen Triathlon organisiert, eine Veranstaltung, die genauso ist. Du hast einen Startschuss um 10 Uhr angekündigt, also wird um 10 Uhr eröffnet, ja. Das heißt auch dann, ich würde nicht sagen Nachtschicht, aber man ist die Woche vorher angespannt und macht noch eben alles und wie du sagtest, gibt es den Helfern nochmal eine Info, wo müssen sie eigentlich wann stehen, überarbeitest den Zeitplan nochmal ins kleinste Detail, weil dann doch nochmal was verändert worden ist. Das gehört eben auch mit dazu und das ist so ein bisschen auch diese Arbeit, die dann im Verein anfällt natürlich, weil man das ehrenamtlich macht, dann macht man das logischerweise dann abends, nach Feierabend. Bedeutet auch, dass dann vielleicht so ein bisschen das normale Freizeitleben so ein bisschen leidet. Man macht es natürlich gerne. Jetzt hast du natürlich bei der Europameisterschaft Hauptamtliche. Das waren alles Angestellte. Also natürlich gab es auch Volunteers, so wie ich da ja auch mit dabei war. Ich glaube auch ohne die Volunteers, wenn du die alle hättest bezahlen müssen, dann wäre die Euro nicht stattgefunden. Also du aus Finance-Sicht wahrscheinlich hätten sie alle Mindestlohn gekriegt, wäre es teuer geworden?
Keine Aussage zu dem Thema. Nein, alles gut. Vielleicht nochmal einen Teil, nur um da einmal kurz einzuhaken, also nicht, dass es jetzt falsch wirkt. Dieses Volunteering ist ja was ganz Normales. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele gerade anguckt, da sieht man das ja auch, dass das durchaus normal ist. Und ich kann auch jetzt so berichten von den Anmeldezahlen auf die Volunteerstellen. Die sind deutlich über den 16.000 gewesen, die wir damals ja wollten. Also wirklich deutlich darüber und in der Hinsicht, da gibt es auch einfach ein breites Interesse und einfach auch einen Bedarf, irgendwie dabei sein zu wollen, so würde ich es mal ausdrücken.
Genau, ich komme trotzdem nochmal zurück, also Volunteer-Programm, ja, braucht man nicht drüber reden, kommt vielleicht in die zweite Folge nochmal mit rein.
Können wir gerne machen, ja.
Bestimmt, genau. Trotzdem, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ihr wart hauptberuflich beschäftigt, aber natürlich auch in einem Feld, das ich glaube für viele auch ein Traumberuf vielleicht ist, wo man eine Reputation irgendwie hat, eine Verbindung UEFA, DFB, die Weltstars kommen nach Deutschland und spielen da ein bisschen Fußball. Wie war für dich so vom Gefühl der Unterschied? Bereich hauptamtliches Arbeiten jetzt für so ein Turnier im Vergleich zu ehrenamtliche Veranstaltungen organisieren in einem Verein?
Ja, also ich würde sagen, es ist gar nicht so viel, wie man jetzt im ersten Moment denkt, zumindest mein persönliches Gefühl, weil du machst natürlich bei so einem Event und das, dem sollte man sich auch nicht verschließen und das ist auch im Verein so, das ist uns völlig klar, man macht einfach viele Überstunden und es gibt auch Wochenende-Arbeitstage einfach. Das ist gerade umso mehr man immer näher zum Projekt, so zum Event kommt, ist es einfach so und da ist dann aus meiner Sicht natürlich nicht nur die finanziellen Themen, Grund, sondern halt auch sehr viel intrinsische Motivation einfach dabei. Ich denke, das wird da fast jeder in der Company auch bei uns unterschreiben, dass du das ohne intrinsische Motivation wahrscheinlich so auch nicht durchgezogen hättest an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen ist da schon sehr viel, glaube ich, auch von Ehrenamt, auch in diesem Hauptamt, vom Denken dabei. Natürlich gibt es einen großen Unterschied, das ist das Thema Verpflichtung. Also die Volunteers, du hast es gerade schon angesprochen, da gab es welche, die sind halt zweimal gekommen, denen hat es nicht gefallen. Und so wie es immer ist und wie es ja auch gut ist im Ehrenamt ist, die haben, wenn die von ihrer Aufgabe enttäuscht waren, dann halt gesagt, gut, ich komme nicht mehr, ich gucke mir das im Fernsehen an, war schön, habe ich mitgemacht, aber ist nicht so, war jetzt nicht so meins so. Wenn man das hauptamtlich macht, ist man natürlich dann in der Verantwortung, dass man das natürlich auch organisatorisch und planerisch auffangen muss an der Stelle. Also wenn du die Leute an Positionen eingeplant hast und auf einmal hast du einen Schwund von 20% an einem Spieltag, sag ich jetzt mal, also weil das Spiel nicht so interessant war oder das Wetter super heiß war oder keine Ahnung oder ein Spätspiel war oder schon das letzte Spiel war und die einfach nicht mehr so motiviert waren oder was auch immer, da muss man dann halt sich überlegen, okay, wie löst man das jetzt? Und das ist schon herausfordernd. Und da, wir können uns da halt nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Das war halt einfach nicht möglich, weil dafür haben wir einen Vertrag unterschrieben. Und gleichzeitig bist du natürlich trotz dieses ganzen Stresses dann natürlich auch dabei, diese Motivation bei den Volunteers hochzuhalten. Also Spaß, was wir immer hier im Podcast auch sagen, ganz viel Spaß haben, keine Langeweile aufkommen lassen. Und ich hatte durchaus auch die Möglichkeit, mit Volunteers zusammenzuarbeiten. Vielleicht können wir da im Nachgespräch auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja, also das ist zumindest meine Erfahrung. Und jetzt egal, ob halt Volunteers oder halt Hauptamt, du hast halt einfach Personen, die performen über und manche, die sind auch ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Und gutes Projektmanagement aus meiner Sicht bedeutet an der Stelle, dies auch zu erkennen und Leute, die nicht performen, auch abziehen zu können und dann entsprechend ihrer Stärken auch anders einsetzen können. Weil man hat einen großen Unterschied, würde ich mal sagen, vielleicht zum, ich will nicht sagen zum Verein, ja auch zum Verein würde ich auch sagen, man kann Dinge nicht so gut vertuschen bei einem Event. Also so, man kennt das ja im Verein so, da macht eine Person jahrelang was und dann guckt man nach 5 Jahren drauf und denkt so, hey, was hat die Person denn hier gemacht? Sondern es fällt halt sofort beim Event einfach auf und diese Lücke in diesem Teilprojekt, die kann auf das ganze Event ausstrahlen und da muss man halt genau gucken und muss die halt dann gut schließen können und das entsprechend auch möglichst vorher antizipieren. Denn am Ende, und das muss man ganz klar hier nochmal festhalten, steht und fällt so eine Veranstaltung einfach mit dem Persönlichen. Also hat der Besucher, wenn er zu diesem Event kommt, und das gilt für euren Verein genauso, ein gutes Gefühl, oder sagt er, oh Gott, nie wieder gehe ich zu dieser Veranstaltung. Und vielleicht, wenn wir jetzt mal über das Thema gerade, weil du es gerade selber ja angesprochen hast, reden. Du bist ja nun super erfahren im Hauptamt und Ehrenamt an der Stelle. Du warst ja nun im Ehrenamt ja auch als Volunteer tätig. Wenn du so eine Änderung so im Aufgabenbereich jetzt im Ehrenamt während des Events hast, findest du das jetzt grundsätzlich vertretbar, wenn sich jemand für was anderes gemeldet hat? Oder sagst du, also wenn er sich für was gemeldet hat und dann sagst du, nee, du gehst woanders hin, weil du sagst, die Kompetenz reicht nicht aus, oder sagst du, eigentlich kannst du das nicht machen, weil dafür ist er ehrenamtlich da. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Ich hast du ja auch mit einem oder anderen mal geredet von den Volunteers.
Ja, da kommt es immer drauf an. Also jetzt, wir bleiben mal bei der Euro, bei dem Volunteer-Thema. Natürlich, du hast es selber gesagt, es haben sich viel mehr Leute beworben am Ende, als Positionen da waren. Das heißt, ich glaube, da kann man in dieser Luxussituation dann auch mal sagen, du, sorry, aber für dich ist es jetzt hier vorbei. Es passt gerade nicht, entweder persönlich, menschlich oder irgendwie von den Aufgaben her. Geht auch in beide Richtungen, ne? Also ich kann mich ja entscheiden als Volunteer und sagen, nee, also ich habe mir da was anderes vorgestellt, ich bin hier raus. Und dann wird jemand Neues draufgesetzt auf die Position, weil eben einfach was da ist. Bei einer Veranstaltung im Verein ist es vielleicht ein bisschen anders. Also ich habe diese Luxussituation nicht, dass ich natürlich für jeden, der geht, den ich wegschicke, sofort der nächste nachwächst quasi auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich so ein bisschen das Dilemma, ich brauche, damit der Ablauf klappt, auch fähige Leute, um alle Posten zu besetzen und damit es eben reibungslos funktioniert. Das heißt, wenn ich den größten Dulli irgendwie auf eine Position stelle, die total wichtig ist und ich muss dem hinterherarbeiten oder mir immer Gedanken machen, ob der an alles oder die an alles denkt, dann komme ich nicht weiter. Gleichzeitig habe ich diese Menschen aber eben unter Umständen auch das ganze Jahr um mich herum und muss daher genau abwägen, ob ich durch so eine vermeintliche Degradierung jemanden verletze oder eben auch dieses Negative auf die anderen Engagierten überschwappen kann. Weil auch da im Verein kennt man sich ja. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die miteinander sprechen und dann heißt es, ja hier, also der war überhaupt nicht nett zu mir und irgendwie bin ich jetzt verprellt worden und ich weiß gar nicht warum. Also da Kommunikation wieder ganz, ganz wichtig und eben auch nicht dieses verletzende Ebene einzunehmen. Ich habe das bei mir immer versucht, indem ich so sensible Positionen, die wichtig sind, immer versucht habe, mit so Tandems oder Pärchen irgendwie zu besetzen und welche zu bilden, wenn es natürlich funktioniert hat. Weil da kann man dann immer so ein bisschen sicher sein, jeder bringt seine Stärken mit und der eine denkt vielleicht an das andere und die eine an jenes und damit hat man das ganz gut abgedeckt. Und genauso habe ich das dann auch mal gemacht, wenn wir jemanden Neues auf dem Posten hatten. Im besten Fall hat man auch so mit dem alten Hasen, der das dann macht, so eine kleine Übergangszeit, damit das dann reibungslos funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, den Luxus muss man auch in Zeiten von knappen Helfern natürlich auch erstmal haben. Auch das ist halt nicht wie bei der Euro, ne, wo es eben deutlich mehr Menschen gibt, die sich engagieren möchten, als es Plätze gibt. In einem Verein ist es vielleicht schwieriger zu besetzen. Deswegen, ja, heikles Thema. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort. Ich wäre im Verein ein bisschen vorsichtig, weil die Leute so verprellen, die verprellst du halt nur einmal. Und im besten Falle wollen sie halt dann öfter helfen. Ich glaube schon, und deswegen weiß ich auch, warum du die Frage gestellt hast, wir driften so ein bisschen diesen Diskussionsteil langsam ab, was auch vollkommen okay ist. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir diese Folge beenden. Du hast viel erzählt über die Euro, über Profisport, Olympia, das hatten wir jetzt gerade schon, das ist ja alles vergleichbar im Prinzip auch. Wir haben versucht, das Ganze so ein bisschen auf den Vereinssport zu drehen. Das ist uns an manchen Stellen, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich hoffe auch für dich als Zuhörerin war ein bisschen was dabei, was du dir anhören konntest. Deswegen bleib gerne auch dran, wenn jetzt das Nachgespräch gleich startet. Wir nehmen nicht ganz viel vorweg, aber da gibt es auch noch ein, zwei Dinge, die gleich kommen. So ein bisschen launischer vielleicht, wir werden es sehen. Bevor wir das machen, Martin, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
Ja, also ich, weil das ja auch eine Folge, sage ich mal, ist für die, für vielleicht später, die ich mir selber nochmal anhören möchte, einfach nur mal das Dankeschön einfach nach Hause an meine Freundin, an meine Familie, meine Freunde, alle Menschen, die mich so kennen und die in den letzten zwei Jahren sehr viel, ja, nee, eigentlich nicht sehr viel mit mir zu tun hatten, sondern eigentlich relativ wenig von mir zu tun, von mir hatten und auch, aber dafür viel mit mir durchstehen mussten, also mal Telefonate oder auch sonst mal mit mir mitgelitten haben. Und ja, und auch danke an dich einfach, Pascal. Ich denke, du bist immer wieder eingesprungen, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen wollten und ich mal keine Zeit hatte und wir es wieder nicht gut gemanagt bekommen haben. Und wir hatten auch einige, also gerade, das kann man ja mal so sagen, wir haben jetzt für die Euro haben wir sehr viel vorproduziert gehabt, in einem sehr, sehr straffen Zeitplan, weil wir uns klar war, dass wir das nicht während der Euro schaffen werden, noch Podcast-Folgen aufzunehmen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass wir das hier so durchziehen und dass uns offensichtlich noch nicht mal eine Euro aufhalten kann, diesen Podcast zu beenden. Und deswegen auch vielen lieben Dank an dich.
Ja, gerne. Und jetzt hast du leider unseren Zuhörern die Illusion genommen, dass wir uns jedes Mal live treffen, 4 Uhr morgens, damit das Ding dann um 5 Uhr auch live ist. Also das tun wir leider nicht, wir produzieren wirklich vor, aber das ist auch was fürs Nachgespräch. Ich glaube, mit diesen schönen Worten schließen wir dann jetzt auch den offiziellen Part hier zu unseren Praxiserfahrungen von der Euro. Danke, dass du das berichtet hast und versucht hast, das Ganze auf den Verein umzumünzen. Wenn dir das als ZuhörerInnen gefallen hat und du Anmerkungen für uns hast, dann schreib uns doch gerne eine Mail an info@vereinstrategen.de. Nutz auch gerne unsere Kanäle bei Instagram und Facebook. Auch da antworten wir dir jederzeit, zeitnah hoffentlich. Und wie schon angemerkt, geht es jetzt mit unserem Nachgespräch weiter. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du dranbleibst. Und ansonsten hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder, wenn es eine normale, in Anführungszeichen, Episode wieder gibt. In dem Sinne, bleib engagiert und jetzt vor allem dran.